rund um die Gesundheit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom RKH Talk. Alles rund um die Gesundheit. Und zur Gesundheit gehört natürlich auch ein Thema, das wirklich jeden Menschen betrifft. Und zwar auf der ganzen Welt. Alle, ich glaube 7 Milliarden sind wir inzwischen, betrifft's. Und das ist die Ernährung. Und deswegen sprechen wir heute mit der Ernährungsberaterin der regionalen Kliniken Holding aus Ludwigsburg, mit Doris Meyer. Erstmal, hallo Frau Meyer.
Hallo Herr Hamann.
Schön, dass Sie da sind. Wir sind heute mal wieder per WebEx zugeschaltet, also digital. Trotzdem freue ich mich und bin gespannt, was Sie uns alles erzählen können über das Thema, das wir uns ausgesucht haben, nämlich Superfood. Ich glaube, das ist gerade ein Trend, der ist aktueller denn je, oder?
Ich finde gar nicht so aktuell, sondern eigentlich schon lange, oder? Also ich habe das Gefühl, das ist schon ein Dauerbrenner.
Mich hat es sehr aktuell getroffen erst. Ich dachte so, okay, kenne ich noch gar nicht so gut. Ich esse einfach immer nur. Ich beschäftige mich gar nicht damit, ob Superfood ist oder nicht. Aber da kommen wir später eh noch viel mehr drauf zu sprechen, was denn Superfood überhaupt genau ist. Jetzt zunächst mal, Sie sind Ernährungsberaterin für diejenigen, die sich damit noch nie beschäftigen haben. Ich glaube, das werden nur wenige sein. Trotzdem die Frage, was kann man sich denn darunter genau vorstellen?
Also einmal muss ich sagen, meine Stelle hier am Klinikum ist jetzt nicht die klassische Ernährungsberatung, sondern ich arbeite in der Ernährungsmedizin. Das bedeutet, ich betreue die Patienten des Klinikums und gucke einfach, was können die essen, wie viel können die noch essen, wie können wir das optimieren in Bezug auf Mangelernährung. Und dann gibt es noch die Diätassistenten bei uns im Haus, die in der Küche tätig sind, die das Ganze mit dem Essen machen, das dann auf dem Tablett ist, dass die Patienten im Zimmer bekommen, und die setzen sich dann auch wirklich mit den Patienten zusammen und reden darüber, zum Beispiel Zöliakie, was darf ich noch essen, was nicht, ja, also glutenfreie Produkte, wo ist Gluten drinnen, was muss ich also meiden, was kann ich noch essen.
Da fiel jetzt gerade schon der erste Begriff, Zöliakie ist Glutenunverträglichkeit, richtig?
Genau, sozusagen.
Ja.
Ja, man darf Produkte, die Gluten enthalten, nicht mehr essen. Im Prinzip ist das auch schon die Ernährungsberatung, also es gibt spezielle Erkrankungen, wo man sich irgendwie speziell ernähren muss oder kann oder darf. Das ist ja jedem immer freigestellt. Und man bespricht es einfach mit den Patienten, Klienten, was ist die Erkrankung, wie sieht die aus, mit was, für welchen Lebensmitteln kann ich da was tun oder halt auch nicht. Nur, dass meine Stelle halt jetzt in der Ernährungsmedizin dann eher mit Blick auf Mangelernährung ist. Und wie kann ich die beheben?
Das heißt, da geht es dann speziell um Sachen wie Bulimie, um Magersucht. Gibt es noch mehr?
Nee, zum Beispiel onkologische Patienten sind ja oft mangelernährt, weil sie nicht mehr essen können durch die Erkrankung. Und dann bekommen die auch oft künstliche Ernährung, weil sie es mit natürlichen Lebensmitteln gar nicht mehr schaffen. Also sei es erste Instanz Trinknahrung, die ja hochkalorisch ist mit allen Vitaminen drin, oder Sondenkost, weil sie gar nicht mehr schlucken können, oder parenterale Ernährung, das ist, kann man sich vorstellen, wie eine Infusion. Ich glaube, das kennt so ziemlich jeder von Medikamenten, nur dass da halt nicht ein Medikament drin ist in diesem Beutel, sondern alle Nährstoffe, die der Körper braucht. Und dann wird das über einen Zugang venös appliziert. Das ist so, dass wenn sonst nichts mehr geht, dann kriegt man halt eine parenterale Ernährung. Immer mit dem Ziel, Mangelernährung beheben, damit der Körper möglichst gut funktionieren kann.
Da war ich in einer ganz falschen Richtung dann unterwegs mit Magersucht und Bulimie. Das ist ja ein ganz anderes Thema nochmal. Ist ja eigentlich Essstörung dann, nicht Mangelernährung, oder?
Genau, das ist eine Essstörung, genau. Die können auch mangelernährt sein, aber das hat ja einen anderen Hintergrund. Und da muss man erstmal psychisch rangehen und Psychotherapie machen, damit die überhaupt bereit sind für sowas. Ne?
Weil vorhin der Begriff Onkologie auch viel, auch das kurz erklärt, sind Patienten, die was haben?
Onkologische Patienten sind die, die Tumorerkrankungen haben.
Also der klassische Krebs.
Also wie, genau, Mammakarzinom. Um Bauchspeicheldrüse, Magen.
Was Sie noch gesagt hatten, auch bei Infusionen. Ich hatte tatsächlich mal mit 15 eine Operation, und mit 15 als Junge im größten Wachstum, man frisst wie ein Scheunendrescher, bin ich natürlich morgens schon drangekommen, durfte nicht frühstücken und hatte dann nachts nach der Operation so einen Kohldampf, dass ich die Krankenschwester gerufen habe, und die hat dann einfach bloß die Infusionsrate quasi erhöht, die Geschwindigkeit, hat einfach gesagt, ich soll mir jetzt vorstellen, das ist ein Schnitzel. Hat natürlich gar nichts gebracht. So viel dazu. Jetzt, was hat Sie denn überhaupt in diese Fachrichtung verschlagen? Wie sind Sie dazu gekommen?
Also ursprünglich habe ich die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, habe dann die Fachweiterbildung für Intensiv- und Anästhesie gemacht und habe damit auch gearbeitet, beziehungsweise tue ich immer noch. Nur, dass ich halt für mich irgendwann mal beschlossen habe, naja, boah, bis in Rente auf der Intensivstation arbeiten, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich beschlossen, einfach nebenberuflich noch was zu machen, ein zweites Standbein quasi aufzubauen. Einfach, dass wenn ich mit 50 dastehe und sage, oh, jetzt kann ich nicht mehr oder will nicht mehr oder was auch immer, dass ich nicht mich dann umschulen muss, sondern schon was habe. Weil umso jünger, umso leichter, ne? Und deswegen habe ich nebenberuflich beruflich Ernährungsmedizin studiert. Und weil damals, als ich fertig wurde, war per Zufall hier auf dieser Stelle, die ich jetzt habe, die damalige Mitarbeiterin schwanger. Und somit war ich erstmal Elternzeitvertretung. Nur dann hat sie ein weiteres und ein drittes Kind bekommen und kam letztendlich nicht zurück. Und dann sitze ich immer noch auf der Stelle und mache aber nebenbei, also was heißt nebenbei, ich arbeite nicht ganz hier als Ernährungsmedizinerin, sondern auch immer noch als normale Intensivkrankenschwester hier im Klinikum auf Intensivstation. Weil es macht mir immer noch Spaß. Es ist ja nicht so, dass ich damit gar nichts mehr zu tun haben wollte, sondern mache jetzt einfach beides, was ich sehr gut finde.
Ich wollte gerade sagen, das sorgt ja vor allem auch für Abwechslung. Also man sieht einfach wirklich ganz andere Themen, ganz andere Inhalte. Ist natürlich auch smart gedacht eben auf die Zukunft. Also sehr schlau gewählt, muss ich schon sagen. Was hat Sie denn aber letztendlich dann zu den regionalen Kliniken verschlagen? Also wie sind Sie dahin gekommen? Man hört auch bei Ihnen, wie bei vielen anderen Kollegen, kein Dialekt. Aber kommen Sie hier aus der Region oder ist es tatsächlich so, dass die Arbeit Sie hergebracht hat?
Ich bin damals 2004 genau, bin ich nach Ludwigsburg gezogen, aus Tübingen. Also eine weite Anreise. Bin ich hergezogen für die Ausbildung und dann hier hängen geblieben. Und jetzt bin ich einfach immer noch hier. Und das heißt halt, wenn man in Ludwigsburg wohnt und im Krankenhaus arbeitet, ist halt das Krankenhaus Ludwigsburg praktisch.
Definitiv. Aber was fasziniert Sie an der Arbeit so? Also warum sind Sie da hängen geblieben?
Ich liebe Medizin. Also ich finde es einfach total interessant. Ich finde, es gibt nichts Interessanteres als Medizin und alles, was damit zu tun hat, die ganzen Körpervorgänge und wie man da eingreifen kann und was man da machen kann. Und deswegen, ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen, ein Ingenieur zu werden oder Anwalt oder keine Ahnung.
Ja, es ist witzig, weil Freunde von mir sind Ingenieure und die sind damals schon eingestiegen, auch mit Gehältern, wo ich mit den Ohren angelegt habe und gesagt habe, okay, das werde ich nie im Leben verdienen. Aber wie bei Ihnen auch, sage ich auch, naja, ich habe halt einfach Spaß bei meiner Arbeit und mir macht es halt Freude und ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen, Ingenieur zu werden, weil das macht mir einfach keinen Spaß. Und auch wenn die tausendmal mehr verdienen, denke ich mir so, ja, will ich trotzdem nicht tauschen. Beim Gehalt schon, aber beim Rest halt nicht.
Genau.
Aber
das Gehalt würde ich auch gerne haben.
Ja, kann ich gut verstehen. Das heißt, haben Sie sich dann schon immer gerne auch mit dem Mensch und vor allem auch der richtigen, in Anführungsstrichen, Ernährung auseinandergesetzt? Oder wie kam es eben zu diesen Schritten, dass Sie gesagt haben, okay, zum einen Krankenschwester im Intensivbereich auch noch und dann eben der Schritt hin ausgerechnet zur Ernährung? Also ich habe mir schon gesagt, das ist eigentlich eine Absicherung fürs Alter. Aber warum speziell dieses Thema?
Also ich fand schon immer interessant, das Jahr. Eigentlich wollte ich erst Sportwissenschaft studieren, weil ich Sport total gern mache. Aber dann habe ich gemerkt für mich so, oh, eigentlich sollte es lieber mein Hobby bleiben, weil ich es einfach gern mache, aber es nicht zu einem Pflichtprogramm werden sollte, weil dann ist es einfach eine andere Nummer. Und mein damaliger Freund, glaube ich, hat mich ein bisschen dazu gebracht und eine Freundin, die dann gesagt hat, Pia, aber guck doch mal, es gibt doch das und das in der Ernährung. Das fandest du doch auch immer interessant. Und so bin ich dann letztendlich zur Ernährung gerutscht. Also es war jetzt nicht der erste direkte Gedanke.
Also nicht schon immer früher die Puppen irgendwie zum einen medizinisch versorgt und dann auch richtig ernährt, sondern das kam tatsächlich dann eher durch Zufall.
Genau.
Was muss denn jetzt eine gute Ernährungsberaterin aber eigentlich können? Also was zeichnet sie speziell aus?
Naja, man sollte das Wissen über Erkrankungen haben und über Lebensmittel und was man bei welchen Erkrankungen mit Lebensmitteln machen kann. Also wie wirken die Lebensmittel im Körper? Was beinhalten sie? Und was ist möglich und was halt auch nicht? Also ich meine, das hat auch seine Grenzen, muss man ja ganz klar sagen. Man kann bei manchen Dingen was tun, aber bei manchen halt einfach auch nicht. Und einfach überhaupt über gesunde Ernährung Bescheid wissen. Weil eigentlich redet so ziemlich jeder über gesunde Ernährung und jeder meint, da mitmischen zu können. Aber manchmal, wenn man dann genauer nachbohrt, merkt man so, naja, das Wissen ist es doch nicht so. Und eigentlich denke ich immer so, das ist doch alles so klar, das weiß doch jeder. Aber dann merke ich, okay, das weiß doch nicht jeder.
Ja, in der Leona ist doch Paprika drin, man sieht, es sind Vitamine im Haus.
Ja, genau.
Erdbeerkäse und so. Aber wie ist es denn eigentlich bei Ihnen dann beim Einkaufen? Also sehen Sie dann tatsächlich immer so, ungesund, geht auch schon wieder einkaufen und holt lauter Schrott. Also ist es so dann tatsächlich, dass man das auch immer so im Hinterkopf dann hat, auch wenn man privat unterwegs ist, oder kann man das dann einfach abschalten?
Also ich achte nicht drauf, was andere im Einkaufswagen haben. Das ist mir letztendlich egal. Jeder ist selbstbestimmt. Ich gucke schon drauf, aber gut, ich muss auch sagen, ich esse gern Gemüse, ich muss mich nicht dazu zwingen, so, ne? Worauf ich dann eher gucke, ist es Bio, ist es regional, dass ich einfach nicht die Heidelbeeren im Dezember aus Chile kaufe, solche Dinge. Da blutet mir mein Herz, wenn ich das sehe bei anderen. Vor allem, wenn wir schon seit einer Weile aktuell über den Klimawandel reden und dann kauft man so ein, das ist dann so ouch. Aber ich esse genauso gerne, super gern Schokolade und ich kann es mir nicht verkneifen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier der Vorzeigemensch bin.
Da sitzen wir in einem Boot. Aber gut, ich will gar nicht über mich reden. Wir versuchen im Podcast auch immer, jede Fachrichtung einem anderen Beruf zuzuordnen. Also dass man sagt, die Orthopäden, die vergleiche ich immer quasi mit den Handwerkern, die halt mit Säge und Hammer und Meißel quasi zu Werke gehen. Jetzt habe ich schon vorher mir Gedanken gemacht, bin aber gespannt, was Sie sagen. Mit was könnte man denn eine Ernährungsberaterin oder ihren Job, mit was könnte man das vergleichen?
Spontan fällt mir jetzt da nichts ein, muss ich mir überlegen. Aber ja, das mit dem Chirurgen und Handwerker passt gut.
Also ich hatte zuerst überlegt, weil Ernährungsberatung hatte ich halt gedacht, das ist für mich so ein bisschen so Lehrer. Ich bringe dir nochmal bei, wie man sich besser, gesünder ernährt. Ich zeige dir was, ich lasse dich was lernen. Aber dadurch, dass Sie ja gesagt haben, hier mit Mangelernährung, das geht ja dann doch wieder in eine ganz andere Richtung, was ja eben eher medizinischer Natur ist. Da bin ich jetzt ein bisschen raus.
Also Gedanke Lehrer finde ich gar nicht so schlecht. Also wir sind jetzt nicht die Lehrer wie Schule, logischerweise. Der Chirurg ist ja auch nicht der Handwerker, aber im Prinzip unterstütze ich lerntechnisch Menschen dabei, sich richtig zu ernähren oder begleite sie auf dem Weg dahin oder versuche es zumindest.
Nachhilfelehrer.
Nachhilfelehrer.
Oder? Ich hatte so viel Nachhilfe in meinem Leben in der Schule, das ist mir sofort jetzt eingefallen.
Das ist gut. Nehmen wir Nachhilfelehrer.
Nachhilfelehrer, okay, sehr gut. Nachhilfelehrer im Thema Ernährung. Weil wir eben mitten im Thema schon sind, wie sehr hat sich denn die Ernährung und auch das Bewusstsein dafür in den letzten Jahren verändert? Auch in welche Richtung? Positiv, negativ?
Also ich finde schon, dass sich die Leute deutlich mehr Gedanken darüber machen, was sie essen, auch wie nachhaltig das ist. Also jetzt nicht nur esse ich für mich gesund, ja, das Gemüse, das Obst, sondern auch von wo stammt diese Lebensmittel, wie wird es angebaut, was bewirke ich damit in der Welt. Das hat sich schon extrem geändert oder ist viel bewusster geworden vielen und viele achten einfach auch viel, viel mehr auf ihre Ernährung und wissen, okay, das tut mir und meinem Körper gut, das ist gut für meine Gesundheit und alles will ja jetzt alt werden und gesund alt werden und dazu gehört halt klar Lifestyle, aber Ernährung ist halt ein Baustein davon.
Ich habe tatsächlich beruflich vor ein paar Monaten auf jeden Fall mal probiert, so nachhaltig und gesund wie möglich zu leben. Und dabei war natürlich auch das Thema Ernährung auf dem Tisch. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie schwierig es tatsächlich ist, weil ja, Avocado hypen alle gerade total, ist aber halt rein von der Nachhaltigkeit her ja wirklich das Mieseste, was man eigentlich machen kann. Deswegen wieder versucht, regional dann was zu finden. Und das war tatsächlich gar nicht so einfach. Also es ist schon ganz schön schwierig, aufgrund des Angebots, was man ja eigentlich hat, sowohl Nachhaltigkeit als auch Gesundheit eigentlich zu kombinieren, oder?
Danke, dass Sie die Avocado ansprechen. Das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel, genau deswegen, wie Sie sagen, alle hypen es, Avocado, Avocado. Und dann denke ich mir, oh Gott, wisst ihr, was sie eigentlich damit anrichtet auf der Welt, ja? Also die Anbaubedingungen sind ja Katastrophe, der Wasserbedarf ist immens hoch. Man nimmt den Bauern einfach das Wasser weg, die Lebensgrundlage, das sind schon Mafia-Verbindungen, das ist ja auch das grüne Gold, ne? Und das finde ich ganz arg fürchterlich. Und man könnte auch einfach zum Beispiel die Walnuss essen. Klar, aber damit kann man jetzt keine Guacamole machen, aber die ist super gesund, hat auch gute ungesättigte Fettsäuren, wächst hier und ist viel günstiger und nachhaltiger.
Ich muss gerade kurz weggucken, ich habe eine Avocado gekauft für morgen für meine Guacamole. Sie hat mich voll erwischt. Und da sind keine Walnüsse drin. Aber Sie haben recht, es ist tatsächlich so. Es ist schon echt schwierig. Aber wir schweifen so ein bisschen vom Thema ab. Eigentlich geht es ja um Ernährungsberatung im Klinikum. Was deckt denn jetzt Ihre Abteilung denn da überhaupt alles ab? Also Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind jetzt für die Mangelernährung zuständig, eben bei zum Beispiel Krebspatienten zu gucken, okay, wie kann man die wieder fit kriegen, sodass sie eben keine Mangelernährung mehr haben. Aber was deckt Ihre Abteilung sonst noch alles ab?
Alle Patienten im Haus. Also die onkologischen war jetzt halt ein Beispiel, weil die halt viel vertreten sind bei mir, weil es denen halt oft sehr, sehr schlecht geht. Aber prinzipiell schaue ich nach allen Patienten, die hier sind und Bedarf haben. Also es ist ja so, die Station meldet die Patienten bei mir. Ich laufe nicht über Station und rede mit jedem Einzelnen, sondern die werden mir gemeldet. Und dann spreche ich halt mit den Patienten und gucke natürlich, was für Erkrankungen haben sie. Wie sind die Laborwerte alles drumherum, damit ich so die Anamnese habe oder Rundumblick, um mit denen dann zu besprechen, wie es bei denen aussieht. Aber da sind sämtliche Erkrankungen vertreten.
Okay, das heißt, ich wollte gerade fragen, was für Patienten kommen zu Ihnen? Es ist durch den Querschnitt gefühlt alles.
Genau, alle, die hier im Krankenhaus liegen und Bedarf haben.
Jetzt ist unser heutiges Thema ja eben vor allem Superfood. Wir haben es ja gerade vorhin schon mal kurz angeschnitten. Können Sie einfach mal erklären, was ist denn Superfood überhaupt genau? Eigentlich ein Trend, oder?
Ja, eigentlich ein Trend und es gibt nicht mal eine genaue Definition dafür. Es sind halt Lebensmittel, die von bestimmten Menschen vermarktet werden mit Superkräften gegen, was weiß ich, was für welche Erkrankungen, zum Abnehmen, gegen Krebs, gegen was auch immer, sollen die alle helfen und sind super gut und ganz arg reich an Inhaltsstoffen wie Vitamin C und sekundären Pflanzenstoffen und vor allem wird es ja vermarktet als hätten nur diese Lebensmittel diese Inhaltsstoffe und die in Haufenweise und alle anderen nicht. Und das ist ja überhaupt nicht so. Also dieses angebliche Superfood kommt ja oft aus Lateinamerika oder Goji-Beere aus China. Und die haben also auch wieder einen langen Transportweg hinter sich, sechs CO2 und Umweltbelastung, und haben aber genau die gleichen Inhaltsstoffe wie Lebensmittel, die hier auch wachsen. Nur sie klingen vielleicht nicht so crazy, sondern sind halt einfach die Walnuss und die Leinsamen, aber haben genau die gleichen Inhaltsstoffe und sind genauso gut. Und Aussagen zu, sie helfen bei irgendwelchen Erkrankungen, ist ja bei Lebensmitteln sowieso nicht erlaubt, kann man nicht machen. Und wenn das so wäre, dann würde ja die Leinsamen genau das Gleiche bewirken wie die Chiasamen zum Beispiel, weil die haben ja genau die gleichen Inhaltsstoffe.
Klingt halt nicht so sexy.
Ja, genau.
Jetzt ist die nächste Frage eigentlich schon fast hinfällig. Warum sind diese Dinge eben Superfood? Was zeichnet Superfood aus? Also Sie haben gerade eigentlich schon angeschnitten, die haben irgendeinen besonderen Nährwert, sei es hohen Vitamin-C-Anteil, den es aber tatsächlich in anderen Dingen eigentlich genauso auch gibt.
Genau, genau. Also wenn man jetzt gerade die Goji-Beere nimmt, die hat ja viel Vitamin C zum Beispiel. Wenn man aber die schwarze Johannisbeere aus Deutschland nimmt, hat die genauso viel Vitamin C. Also die nehmen sich nichts an Vitaminen oder Mineralstoffen.
Aber ist es dann ein Trick quasi der Lebensmittelbranche, um diese Sachen zu verkaufen? Oder woher kommt es? Also wer ist da Antreiber? Weil ja, man sieht die ganzen Influencer mit, hey, hier Superfood, healthy. Aber die werden ja nicht die Ursache sein, dass die sagen, hey, ich push das jetzt, oder?
Nee, die Influencer steigen, glaube ich, einfach nur auf den Zug auf. Ne? Wie das ursprünglich zustande kam, weiß ich nicht. Aber es wird irgendjemand gegeben haben, der sich gesagt hat, wir vermarkten das jetzt toll, weil dann kann man viel Geld dafür verlangen. Und die kosten ja auch meistens viel. Also die sind viel teurer als die einheimischen Alternativen dazu. Und dadurch verdient halt jemand viel. Ne? Man erstellt einen Markt, wo viele dran verdienen können.
Ja, das ist natürlich.
Aber halt gleichzeitig muss man halt auch wieder sehen, wieder lange Transportwege dort, wo es angebaut ist. Wie sind denn die Anbaubedingungen? Das ist halt meistens dann nicht so schön.
Das heißt, wenn man mal so guckt, Sie haben ja schon gesagt, es gibt die gleichen Sachen eigentlich auch oder dieselben Nährstoffe auch oft in Sachen, die in Deutschland produziert werden. Was für deutsches Superfood gäbe es denn zum Beispiel? Mir fällt sofort Kohl ein. Sie haben jetzt gerade schon die schwarze Johannisbeere, glaube ich, genannt. Was gibt es denn noch?
Die Heidelbeeren zum Beispiel, die haben auch die sekundäre Pflanze, also das Anthocyane, die man in der Acai-Beere so hypt, hat die Heidelbeere genauso. Oder Quinoa, da ist zum Beispiel die Alternative einfach die Hirse. Oder ja, Leinsamen habe ich ja schon genannt, Walnüsse. Also wir haben hier einiges. Und wie Sie schon gesagt haben, der Grünkohl, das deutsche Superfood, das ist schon lang hier beheimatet.
Vielleicht müssen wir den Sachen einfach nur neue Namen geben, damit es cool klingt.
Ja, genau, irgendwie fancy Namen, ja. Dann wollen die alle die haben.
Definitiv. Das heißt, worauf sollte man denn jetzt achten, wenn man sich gesund ernähren möchte? Also zum einen haben wir das Thema Regionalität, wäre schon gut, weil eben einmal nicht nur das Klima, sondern ich denke, es gehen auch viele Nährstoffe verloren über die vielen, vielen Kilometer, die Dinge dann im Flugzeug nehmen. Das heißt, worauf sollte ich achten, wenn ich mich jetzt gesund ernähren möchte?
Viel Obst und Gemüse als Grundlage. Da kann man auch gerne zum Beispiel bei der DGE, die hat doch den Lebensmittelkreis oder Lebensmittelpyramide erstellt und die sagt ja ganz genau, also viel trinken als Basis, Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Kartoffeln, Reis zu sich nehmen, möglichst frisch kochen, selber kochen, nicht verarbeitet, regional, saisonal, wie Sie schon gesagt haben, man unterstützt die heimischen Produkte, hat weniger CO2-Ausstoß, Nährstoffe besser, weil nicht so hoch verarbeitet, weil manche Produkte kommen ja auch hier, also sechs Superfood als Pulver, in Kapseln, als was weiß ich was an. Je nach Herstellungsverfahren weiß ich nicht, wie viel dann da noch wirklich drin ist an Nährstoffen in diesen Produkten. Ja, ausgewogen, abwechslungsreich.
Ich wollte gerade fragen, wie ist es denn eigentlich als Ernährungsberaterin? Hält man sich da wirklich auch immer an diese Regeln oder gibt es da auch Ausnahmen? Ich meine, Sie haben schon gesagt, Schokolade ist schon auch so ein Schwachpunkt von Ihnen, der Achillesferse, aber geht eine Ernährungsberaterin doch manchmal auch zu McDonald's oder so?
Also ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich esse auch auch Pommes, ja. Also McDonald's mag ich, ich mag Burger nicht. Das ist nicht meins, aber Pommes esse ich.
Also ich möchte mich jetzt nicht selber loben, aber ich mache sehr gute selbstgemachte Burger. Das Brot ist gekauft, aber der Rest ist selbstgemacht. Okay, das Fleisch kaufe ich auch ein.
Das ist auch, finde ich, eine gute Alternative zu McDonald's Burger.
Definitiv.
Oder sonstigen Burgern.
Ja, und man kann die Größe bestimmen, die Menge bestimmen. Man weiß, was draufkommt. Was ist denn jetzt eigentlich so das größte Problem in der deutschen Gesellschaft? Also ist es Zucker? Ist es Fett? Sind es Kohlenhydrate? Ich weiß eben, ich glaube, Mexikaner, Brasilianer irgendwie ernähren sich extrem zuckerhaltig. Bei uns ist es gefühlt oft dieser Fleischkonsum, wodurch ja viel Fett, glaube ich, und eben auch andere Nährstoffe, ungesunde Nährstoffe kommen. Was ist so das größte Problem bei uns?
Da gestehe ich jetzt, ich habe da keine Statistik dazu angeguckt, aber zu viel, also allgemein zu viel an Zucker auch, zu viel an verarbeiteten Lebensmitteln, auch zu viel Fleisch. Also wir sind schon auch immer noch sehr fleischlastig. Das Bewusstsein muss schon noch ein bisschen in die Richtung gehen zu diesem, ich koche wieder selber mehr, weniger Süßigkeiten, weniger verarbeitete Sachen, sowas. Viele sagen halt dann, naja, mit der Arbeit keine Zeit, selber zu kochen. Ja, es nimmt Zeit in Anspruch, definitiv. Aber man kann wirklich auch schnelle, gesunde Gerichte machen. Man muss nicht immer 2 Stunden in der Küche stehen.
Ja, und ich finde, es macht auch Spaß. Also oft komme ich nach der Arbeit heim und freue mich gerade aufs Kochen, weil man da so gut abschalten kann. Man schnippelt einfach, man macht und am Schluss hat man auch noch was, was einem erstens Spaß gemacht hat, was gut aussieht, was gut schmeckt, was einen zufrieden macht. Also ich finde, besser kann es eigentlich kaum sein.
Ja, man muss nur auf den Geschmack da kommen, dass man da Lust drauf hat oder sich die Zeit auch nimmt, ne, selber zu kochen.
Gibt es denn auch irgendwelche großen Ernährungsmythen, auf die Sie immer wieder in Ihrer Arbeit stoßen, die man eigentlich mal aufklären müsste? Also eben zum Beispiel sowas wie, in der Wurst ist doch Paprika drin, sind doch Vitamine dabei?
Also was jetzt zum Beispiel sechs der Ernährungsmedizinstelle, leider viele onkologische Patienten meinen, dass, das gibt ja viele Krebsdiäten auf dem Markt und sagen, dies und jenes, du sollst dich so und so ernähren, dann hungerst du den Krebs aus. Leider funktioniert das nicht. Also das passiert nicht. Egal was wir essen, wir hungern ihn nicht aus. Da ist, glaube ich, halt auch die Hoffnung groß, etwas tun zu können, um sich selbst zu helfen, logisch. Verstehe ich sehr gut. Aber letztendlich ist es einfach gesund ernähren, damit der Körper die richtigen Nährstoffe bekommt in dem Fall. Und ja, Mythen, man sollte sich vielleicht einfach auseinandersetzen mit dem, was drin ist, weil wie Sie schon sagen, die Wurst hat halt keine Vitamine drin.
Egal, wie viel Paprika drin ist oder auch nicht. Wir hatten gerade schon den Zeitfaktor. Viele sagen eben, ja, mir fehlt die Zeit und deswegen hole ich mir dann irgendwas Fertiges schon. Mir fehlen tatsächlich öfter auch mal Ideen. Also es wird oft das Gleiche einfach gegessen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass man sagt, wie man dem vorbeugen kann?
Das kenne ich mit dem, man hat irgendwie gefühlt so seine paar Rezepte, die man wieder runterrasselt. Aber heutzutage, das Internet ist voll mit Rezepten. Also ich glaube, man kann einfach ein Rezept in Google eingeben und wahrscheinlich wird immer 1 Million Treffer finden. Also einfach mal schön googeln und dann hat man x Ideen eigentlich. Und man kann ja auch so Schlagwörter eingeben, wie ich habe jetzt einen Brokkoli zu Hause, ich gebe mal Brokkoli ein und Rezept und mal gucken, was da kommt. Dann kann man sich ja auch inspirieren lassen. Also ich persönlich, das ist jetzt keine Werbung, mag ja Chefkoch. Ich glaube, das kennen auch ganz arg viele.
Hatte ich tatsächlich auch, bloß mir hat es mehrfach meine gespeicherten Rezepte gelöscht, weil die immer wieder irgendwas geändert haben und inzwischen muss man, glaube ich, sogar dafür bezahlen oder sich anmelden, da habe ich schon gar keine Lust mehr. Deswegen bin ich inzwischen umgestiegen, aber ja, ist eine gute App, kann man schon so sagen. Ja.
Und wenn ich Chefkoch, dann wirklich einfach googeln, da kann man sich so viel holen, das ist...
Trotzdem ist ja das beliebteste Essen der Deutschen leider, muss man fast sagen, immer noch die Currywurst. Also gerade in Kantinen und in der Arbeit, wenn man immer wieder sich umhört überall, müssen wir da also noch deutlich mehr aufklären oder was? Wie sehen Sie das? Gibt es zum Beispiel Currywurst auch im Klinikum zum Beispiel?
Oh je, ich esse quasi nie in der Kantine, ich nehme immer mein eigenes Essen mit, muss ich gestehen. Ich glaube aber schon mal Currywurst gelesen zu haben, aber das ist nicht Standard, also das gibt's ab und an mal. Aber zurück zur Aufklärung, ja, wahrscheinlich noch mehr Aufklärung, aber ich glaube, das ist halt auch etwas, wenn es den Leuten schmeckt und sie darauf Lust haben, dann will man halt auch nicht verzichten, weil es ja auch völlig in Ordnung ist. Also ich bin total gegen Verbote, aber wie immer, die Dosis macht das Gift, ne? Die richtige Menge, einfach nicht jeden Tag, nicht jede Woche, sondern halt ab und zu. Das ist es halt.
Ich habe viel bei meiner Mutter damals gelernt, weil ich beim Kochen einfach oft dabei stand. Zum einen aus Langeweile, zum anderen, weil ich schon Hunger hatte und vielleicht dachte, ich kann irgendwas stibitzen. In der Schule habe ich jetzt gerade überlegt, wäre es doch vielleicht auch ein Ansatz, dass man einfach sagt, gibt es ja mitunter schon teilweise, dass man einfach schon ab der Grundschule einfach sagt, hey, wir machen jetzt einfach gemeinsam irgendwas zu essen und darüber es beizubringen. Wäre das nicht eigentlich auch ein gangbarer Weg aus Ihrer Sicht, dass man sagt, von frühesten Kindesbeinen an einfach schon zu zeigen, hey, das ist gesunde Ernährung, so funktioniert's?
Das ist mega gut. Man kann auch gerne schon im Kindergarten anfangen, halt mit dem Essen die Kinder lenken, ne? Denen jetzt zu erklären, was für Vitamine da drin sind. Das wäre ein bisschen falsch oder fehl am Platz. Aber in der Schule gerne mit Unterricht. Und es gibt von der BZFE, die Bundeszentrale für Ernährung zum Beispiel, die hat sehr viel Material auch dazu für Schüler oder Schulen. Also da kann man eigentlich echt viel machen, um die früh aufmerksam zu machen auf das Thema, so zu sensibilisieren, ja.
Ich würde gerne unser Interview mal ein bisschen auflockern und habe mir gedacht, ich mache mal eine kurze, schnelle Fragerunde. Das heißt, ich stelle so 4, 5 Entweder-Oder-Fragen. Sie entscheiden sich immer für eins davon und danach erklären wir dann, oder Sie dürfen dann erklären, warum Sie sich für das eine entschieden haben.
Okay.
Ja, wir probieren es mal. Ganz einfach. Zunächst mal, die erste Entweder-Oder ist Aufklärung oder Erklärung?
Beides.
Vollkorn oder Weißbrot?
Immer Vollkorn.
Selbst kochen oder bekochen lassen?
Das ist auch beides gut.
Klinik oder Praxis?
Klinik.
Schokolade zum Frühstück oder Charlie und die Schokoladenfabrik?
Charlie und die Schokoladenfabrik.
Da habe ich ja mit der Schokolade eh ein Schwarze getroffen, ohne es zu wissen. Ja, fang mal vorne an. Aufklärung oder Erklärung? Haben Sie gesagt, eigentlich beides. Also es ist beides eigentlich nötig, zum einen mal weiterhin aufzuklären, aber auch gleichzeitig dann zu erklären.
Richtig, weil ohne Aufklärung, also ohne Erklärung geht Aufklärung nicht. Ne? Das eine geht mit dem anderen einher.
Vollkorn oder Weißbrot? Tatsächlich gibt es nie Weißbrot daheim?
Sehr selten. Aber ich esse einfach gern Vollkorn. Ich finde, es schmeckt und es schmeckt einfach 1000-mal nach mehr als so ein Daci-Tafelbrötchen. Das schmeckt doch nach nichts. Ist nicht meins.
Da kommt es dann immer auf den Belag drauf an beim Weißbrot, ja. Ich finde Weißbrot zum Beispiel, also Baguette finde ich passt halt zum Beispiel super zur Kürbissuppe, aber das ist jetzt so ein persönlicher Geschmack. Ich weiß nicht, ob ich mit Vollkornbrot habe ich es noch nie probiert. Ist bestimmt auch gut, aber.
Ja gut, ja. Baguette, ja, zu solchen Sachen oder zu Dips oder so ist sicher schon lecker, aber.
Vollkornbrot geht bestimmt auch. Ja, selbst kochen oder bekochen lassen war natürlich auch eine fiese Frage. Selbst kochen.
Ja, das ist auch beides gut.
Eben. Natürlich freut man sich auf, sich mal bekochen zu lassen. Aber es das heißt, sie stehen nicht ausschließlich immer am Herd, weil sie sagen, ich habe da Bock drauf und ich will, sondern sie lassen sich schon auch gerne mal bekochen dann.
Ah, mein Mann ist leider nicht der Bekocher. Ich muss schon immer selber dran stehen, aber mal bekocht zu werden ist auch schön.
Klinik oder Praxis haben Sie sich relativ klar und deutlich und auch schnell für Klinik entschieden. Warum keine Praxis?
Praxis, aber wenn man selbstständig ist, das sagt schon das Wort selbst und ständig. Dann gehe ich lieber in die Klinik und habe meine Arbeitszeit und weiß, ich muss nicht bis Anaduba stehen, um der ganzen Dinge Herr zu werden. Ja. Also so ist, das sieht jeder anders, das ist völlig in Ordnung. Meine Meinung ist halt, ich wäre nicht für Selbstständigkeit. Also ich bin nicht für Selbstständigkeit geschaffen.
Ja, ist ja Typsache.
Oder
ist auch.
Nicht. Ja. Ja, genau.
Und die letzte Frage war natürlich ein bisschen fies. Es waren einfach zwei Filmtitel, wo ich überlegt hatte, okay, die könnten was oder haben indirekt was mit Essen zu tun. Beide dann auch noch mit Schokolade. Einmal Schokolade zum Frühstück oder Charlie und die Schokoladenfabrik, finde ich beides Klassiker. Haben Sie sich für Charlie und die Schokoladenfabrik entschieden? Haben Sie den gesehen oder?
Ja, da habe ich gesehen.
Den anderen auch oder?
Ja, aber da wusste ich nicht mehr so, was war da nochmal genau?
So ähnlich ging es mir auch.
Charlie und die Schokoladenfabrik, das weiß ich noch.
Ja, war einfach ein Gag zum Rausgehen, glaube ich, weil was soll man über die Filme noch sagen? Es geht halt in beiden, also bei Schokolade zum Frühstück geht es ja eigentlich nicht wirklich um Schokolade.
Genau, ja.
Da geht es ja eher um so Beziehungsthemen, aber bei Charlie und die Schokoladenfabrik natürlich Schokolade pur. Sehr, sehr schön. Ja, ist die Arbeit als Ernährungsberaterin auch in medizinischer Sicht, ist das eigentlich so ein Kampf gegen Windmühlen?
Ich glaube, es kommt darauf an, wo man arbeitet. Also ich muss schon gestehen, im Klinikum ist es manchmal schon schwer, weil viele meinen, dass andere Dinge sind wichtiger. Und natürlich ist die OP wichtiger, steht im Vordergrund. Man muss erst operieren, man muss erst die Erkrankung behandeln, was weiß ich. Aber Ernährung ist halt einfach mit ein unerlässlicher Baustein. Und das muss noch viel, viel mehr ins Bewusstsein von einigen. Und Praxis draußen, da ist ja so, da kommen ja die Leute dann eher freiwillig dahin und wollen Hilfe und sind bereit, was zu tun, hoffentlich. Und es kommt ja von, also es ist eine intrinsische Motivation und dadurch sieht es ganz anders aus.
Das heißt, was müsste sich ändern, damit wir uns insgesamt besser ernähren würden?
In jeglichen Instanzen das Bewusstsein für Ernährung erweitern oder mal anerkennen, wie wichtig das ist und dass das nicht stiefmütterlich behandelt wird und sagt, wenn wir hier so fertig sind, dann dürft ihr ran, sondern zu sehen, das ist einfach essentiell und jeder isst tagtäglich, um zu leben, weil würde er es nicht mehr tun, würde er irgendwann mal sterben und das muss einfach mal klar sein, dass man damit viel machen kann oder viel erreichen kann.
Warum ist die Arbeit mit der Ernährung, mit den Patienten auch, ich meine, sind auch Intensivkrankenschwester auch noch, aber warum ist das Ganze immer noch für Sie ein Traumjob?
Es ist abwechslungsreich. Man arbeitet mit Menschen, beziehungsweise Alternative. Ich würde nur in meinem Büro vorm Computer sitzen, geht gar nicht. Also das könnte ich nicht. Ich muss mich bewegen, ich muss raus, ich muss was tun, ich muss aktiv sein. Und wie schon gesagt, dieses Medizinische finde ich einfach, das ist einfach meins. Finde ich mega interessant.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie und wo sehen Sie aber die Zukunft auch der Ernährungsberatung? Also Sie haben schon gesagt, es bräuchte deutlich mehr ja, quasi Lobbyarbeit, um das Ganze mal zu etablieren, um das Ganze ja nicht immer ständig rechtfertigen zu müssen. Aber wo sehen Sie so die Zukunft des Ganzen?
Ich glaube schon, dass es zukünftig mehr wird, das Bewusstsein mehr wird. Es tut sich ja auch viel. Es gibt ja viele Fachgesellschaften, ne, die dafür kämpfen, dass es bewusster wird, dass man mehr macht. Und die Bevölkerung wird halt, also man weiß, Adipositas ist so hoch in der Zwischenzeit. Und das ist ja im Prinzip eine Erkrankung für sich, ja, das metabolische Syndrom, was viele haben. Dadurch glaube ich schon, dass da mehr gemacht wird in Zukunft, weil man mehr machen muss. Es ist einfach unerlässlich, da was zu tun, aktiv zu werden.
Und was sind so Ihre persönlichen weiteren Ziele?
Mich weiterzubilden, aber ich habe jetzt nicht vor, nochmal zu studieren oder so. Also im Moment bin ich so eigentlich gerade ganz zufrieden. Mal gucken, was noch kommt.
Das ist doch auch schön. Dann hat man gar keine großen Wünsche, weil das wäre nämlich noch die nächste Frage gewesen. Wünsche für die Zukunft.
Naja, also mehr Geld wünschen darf man sich ja immer, aber ob es in Erfüllung geht, ist das andere.
Das stimmt. Falls Sie Lotto spielen, kann man ja auch die Daumen drücken, aber ein bisschen mehr Wertschätzung, könnte man vielleicht sagen, oder? Egal auf welche Art und Weise. Ist ja auch ein schöner Wunsch auf jeden Fall. Den hoffe ich, dass er für Sie in Erfüllung geht, und damit sind wir am Ende angekommen. Es ist schon vorbei. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Es hat echt
danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und war sehr interessant und vor allem auch sehr aufklärungs- und lehrreich in dem Fall. Da sind wir wieder beim Nachhilfelehrer. Und ja, dann sind wir gespannt, was man noch im Bereich der Ernährung auch am Klinikum so lernen und erfahren werden. Und ich sage vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, danke schön.
Dann bis zum nächsten Mal vielleicht.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, danke ebenso. Danke. Ciao.
Tschüss.